Revision 613.
Diese Revision wird euch präsentiert von Markandra, DevOps as a Service. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wisst, wie man Software normalerweise zum Funktionieren bekommt, oder? Einfach so lange alles falsch machen, bis man jeden möglichen Fehler einmal gesehen und sich drum gekümmert hat. Das Problem ist nur, es gibt Dinge, die müssen einfach funktionieren. Die dürfen nicht als Spielwiese zum Lernen herhalten. Dinge wie eure IT-Infrastruktur. Und hier kommt Markandra ins Spiel. Markandra entwickelt und betreibt seit weit über 15 Jahren Webanwendungen für Unternehmen aller Art mit Technologie-Stacks aller Art. Bedeutet, die Nerds von Markandra haben alles schon mal gesehen. Und ihr könnt euch deren Expertise mit dem DevOps-as-a-Service-Angebot direkt in euer Haus holen. Was braucht ihr? Unterstützung beim Monitoring eurer Infrastruktur? Läuft. Evaluation eurer Backup-Strategie? Kein Problem. Aufbau eines eigenen DevOps-Teams mit Trainings zu Kubernetes, Terraform und AWS ist im Angebot. Egal, wo der DevOps-Schuh aufdrückt, Markandra unterstützt euer Team mit genau der Infrastruktur- und Operations-Expertise, die ihr braucht. Schaut's euch an unter markandra.de/go-to/workingdraft. Das findet ihr auch verlinkt in den Shownotes zu dieser Revision. Das war nochmal markandra.de/go-to/workingdraft. Wir danken Markandra für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
Hallo und herzlich willkommen beim Working Draft. Wir sind heute zu dritt. Ich habe vom Team dabei den Peter.
Moin, moin.
Und ich habe quasi auch vom Team dabei, aber auch als Gast heute hier den Shep.
Hallöchen.
Und zwar haben wir in den letzten zwei Revisionen schon mal angesprochen, dass wir ja auch über Internationalisierung sprechen wollten. Für euch ist das 1 bis 2 Wochen zurück, für uns tatsächlich ein bisschen länger, weil da kamen ein paar Konferenzen dazwischen. Wir freuen uns heute schon mega auf den Tag, weil wir haben quasi heute eine Doppel-8-Aufnahme. Einmal um 8 Uhr morgens, einmal um 8 Uhr abends. Wir sind gespannt, wie es läuft. Wir sind motiviert. Und du hast jetzt da gelacht. Wir sind total motiviert. Ich bin ja morgen Mensch.
Klar. Ich auch.
Wahrscheinlich bin ich jetzt heute total die Quasselstrippe, wenn wir morgens aufnehmen. Na, wie dem auch sei, Shep, du hast da ganz viele Dinge vorbereitet und wir freuen uns da drauf. Aber bevor wir da einsteigen in das Thema, magst du mal nochmal zusammenfassen, wie du jetzt überhaupt auf das Thema von der Lokalisierung gekommen bist und wie du da an die ganzen Infos gekommen bist?
Also generell die Lokalisierung von digitalen Produkten ein cooles Thema. Also ich freue mich immer, wenn ich irgendwelche Vorträge sehen kann, wo irgendwelche, meistens sind das ja so Berichte aus der Praxis. So, wir haben dieses Produkt gebaut und dann haben wir das in dem Land ausgerollt und dann ist was, und ihr hättet nicht gedacht, was dann passiert ist. So Cliffhanger. Genau, da gibt's ja immer mal wieder welche und da freue ich mich immer drüber. Und ich bin ja seit letztem Jahr auch an der Hochschule in Düsseldorf und da aber eben in der Wirtschaftswissenschaftsfakultät. Das heißt also, das sind jetzt nicht die totalen Vollnerds. Und da bin ich Teil eines Moduls, wo es so um Web- und App-Konzeption geht. Genau, da versuchen wir die so ein bisschen in Richtung, vielleicht zukünftige Projektmanagerinnen zu coachen und vorzubereiten. Und da kann ich halt jetzt nicht irgendwie Dinge zu HTML, CSS, JavaScript erzählen, sondern da brauchen wir irgendwie so high-leveligere Sachen. Und irgendwann kam ich eben auf den Trichter, dass es ja auch ganz cool wäre, mal dieses Thema zu beleuchten. Also was steckt da eigentlich dahinter, wenn man digitale Produkte in global ausrollen will? Also da gibt's ja dann nochmal unterschiedliche Herausforderungen, ob man jetzt irgendwie nur in westlichen Ländern ausrollt oder eben darüber hinaus. Genau, und dann habe ich eben nochmal so zurückgedacht, was für coole Vorträge habe ich denn darüber gesehen, was gibt's denn noch so an Infos, und habe das im Grunde alles zusammengetragen und gesammelt. Genau, also in der Praxis ist es so, dass ich persönlich nur also so die Lokalisierung light gemacht habe, also letztlich nur Projekte hatte, wo wir Mehrsprachigkeit angeboten haben, wo ja auch schon so ein paar Pitfalls drinstecken, aber so die ganze Palette, die wir vielleicht heute berühren, steckte da nicht hinter.
Ich finde, es klingt mega spannend. Also das heißt, jetzt geht es nicht unbedingt drum, welche Library verwenden wir am besten mit React für i18n und was laden wir davor und in welchem JSON- oder YAML-Format, sondern wirklich High-Level-Stufe. Wie geht man überhaupt von der Produktsicht dann das an, weil ich meine, das eine mit die technische Internationalisierung, das ist ja nur, das ist der englische String, das wäre der deutsche String. Aber du sagst, so bis zu dem Punkt muss man auch quasi erstmal dann kommen, ob überhaupt Englisch das Richtige ist oder Deutsch das Richtige ist. Und wir brauchen ja wahrscheinlich auch mal Schrift von links, Schrift von rechts oder nach rechts, nach links.
Mhm. Genau. Ja. Vielleicht noch vorab, bevor wir sozusagen eher in die vielleicht so kulturellen Unterschiede eintauchen, weil das ist irgendwie ja so, darum dreht sich ja alles. Genau, es gibt ja die Begriffe Internationalisierung und Lokalisierung, und da ist ja irgendwie so, ich finde die, oder bevor ich mich da nochmal schlau gemacht habe, fand ich das auch so ein bisschen diffus, was, also sind die austauschbar oder wo ist da der Unterschied? Und Internationalisierung ist der Begriff dafür, dass du deinen Code, also das ist eine rein technische Sache, dass du deinen Code darauf vorbereitest, dass er eben in der Lage ist, verschiedene Sprachen auszugeben, vielleicht verschiedene Datumsformate, verschiedene Währungen. Und die Umsetzung, das Ganze befüllen, das Ganze anpassen an eben die verschiedenen Märkte, das oder Länder, das ist eben die Lokalisierung. Genau, also da ist der Unterschied. Ja. Genau, und da gibt's halt viele verschiedene Dinge, die man so, ja, so verschiedene Bereiche, die in einer App oder in einer Webanwendung stattfinden, die eben Berührungspunkte mit Lokalisation haben oder vielleicht auch mit Internationalisierung haben. Vielleicht das Einfachste, also das, was ihr vielleicht auch schon hattet und ich ja auch, wie ich berichtet habe, ist eben einfach verschiedene, also die ein Produkt in verschiedenen Sprachen ausspielen zu können. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehabt, die Anforderung. Also du schon, Vanessa, oder?
Ja, es war in dem Sinne recht einfach, weil es nur westliche Sprachen waren. Beziehungsweise, ich glaube, wir hatten sogar georgisch mal überlegt und sind da auch wirklich dann mit den Zeichen so ein bisschen an die Grenzen gestoßen, weil wir zumindest für alle anderen Sprachen, ob das jetzt türkisch oder portugiesisch oder spanisch oder italienisch war, konnten wir auch immer vom Team her das stützen, dass wir das auch nochmal tatsächlich richtig Probe lesen. Weil da natürlich schon was mit Übersetzungstools gearbeitet wurde, aber wie sehr dann auch wirklich die Bedeutung dieser Wörter verändert wird, wenn man die so plump übersetzt, war schon fast, ja nicht schockierend, aber schon wirklich auffällig viel. Das war jetzt nicht mal so, dass man ein Wort da nochmal austauschen müsste, sondern eigentlich war es so ein bisschen, ach, lass doch nochmal ganz umschreiben. Und das heißt, bei Sprachen, die wir jetzt auch selber gar nicht im Team lesen konnten oder dafür jetzt das auch nicht outsourcen konnten, hätte ich jetzt größere Sorgen gehabt. Deswegen meine ich gerade, da war es fast ein bisschen einfacher. Und wir hatten, das, was ich gerade schon meinte, wir hatten nur eine englische Sprache, also einfach nur English US, weil auch English British wäre ja wahrscheinlich auch schon was anderes gewesen.
Ja.
Wir hatten nur Deutsch, kein Schweizerdeutsch, kein Österreichisch oder ähnliches. Und wir haben es auch mit den Currencies, glaube ich, recht einfach gelassen, dass wir die im erstmal auch einfach bei Euros gelassen hatten. Mhm.
Ja, genau, das ist ja wirklich so der Einstieg, ne? Aber wie du schon sagst, bestimmte Personengruppen holt man dann vielleicht nicht so ab, ne? Wenn ihr jetzt sagt, wir konzentrieren uns auf amerikanisches Englisch, dann ich glaube, also die Briten sind das und Schotten und sie sind es ja gewohnt wahrscheinlich. Aber
beziehungsweise wir hatten vielleicht nicht das Englisch, um britisches Englisch zu schreiben. Wir konnten nur dieses Amerikanische mit dem wenigen Vokabular. Ich denke, was wir als oder was die größere Herausforderung fast war, ist, dass bei dem Produkt ist unfassbar viel User-Content drinnen. Und das heißt, natürlich kann ich unsere Navigation übersetzen und kann auch für Screenreader die Screenreader-Only-Content-Sachen da richtig hinschreiben. Aber wenn die User nun mal die Titel und den ganzen Content von so einem Dokument bestimmen, dann kann ich das natürlich nicht automatisiert übersetzen oder auch manuell nicht übersetzen. Und das sind dann vor allem eher wieder gar keine technischen Probleme in dem Sinne, sondern auch eher einfach Produkt- und Designprobleme. Wie erkläre ich jetzt den Usern, dass eigentlich genau das, was sie übersetzt haben wollen, quasi, dass sie auf unsere Seite gehen, um ein Dokument zu lesen, das zwar jetzt unsere Webseite wie Datei bearbeiten, anschauen, steht da jetzt zwar auf Deutsch, aber natürlich die User-Contents nicht. Das war eigentlich das größere Problem, wie man das dann gut erklären kann.
Aber so kam wie Google Maps. So kam wie Google Maps macht das doch, also automatisch übersetzen, oder? Also
Reviews. Meinst Google Translate?
Nee, also tatsächlich, wenn man auf Google Maps da so in irgendwelchen Reviews rumklickt und man ist irgendwie da in Italien, aber der Browser ist irgendwie auf Deutsch eingestellt und alles, dann kriegt man das ja automatisch übersetzt. Und klappt ja mit dem modernen Stand der Technik, also zumindest dem, was Google da jetzt im Stand ist, aufzufahren, auch relativ gut, sodass so das Realitätsdelta von wegen, das ist komisch formuliert, halt so für die Frage, sollte ich mir da ein Sandwich kaufen oder nicht, das beantwortet das ja effektiv.
Richtig, deswegen meine ich auch gerade, technisch wäre das jetzt gar nicht das Problem gewesen, das zu übersetzen, sondern das konkretere Beispiel sind zum Beispiel die Onboarding-Journeys, die wir haben. Und da mussten wir schon wirklich mit den Leuten mit den Kunden besprechen, wie korrekt müsste denn die Übersetzung sein, weil wenn da wirklich steht, du gehst zu unserem Firmensitz, zu der Tür 2 und dann klopfst du da und dann kriegst du da deinen Laptop, sind es vielleicht auch viel sensiblere Daten als, naja, gut, der Sandwich-Name wurde jetzt falsch übersetzt.
Das stimmt natürlich.
Und ich wollte nur sagen, dass die Redakteurinnen, wenn die nicht mit an Bord sind, dann ist das halt wie bei Accessibility auch, ne? Du kannst ein tolles Gerüst bauen, aber am Ende, wenn diejenigen, die den Content reinpflegen, da nicht mitziehen, dann ist es halt oftmals dann doch für die Katz. Ne?
Genau. Also wir haben da ja auch Quizzes und Service erstellt, also mit wirklich so diesen, wie heißen die nun? Mir kommt gerade nicht auf den Namen, aber diese Feel-Good-Service, so sind alle Leute in der Company happy. Das heißt, die User haben da auch wieder Antworten reingeschrieben. Im Endeffekt haben es tatsächlich wieder so gelöst, dass wir gesagt haben, du leg die Datei mal öfter an. Das ist, glaube ich, sicherer. Und wir können Übersetzungstools hergeben oder wir können unterstützen, aber das ist die sichere Variante, als das jetzt automatisiert zu übersetzen.
Ja, und ich spiele halt drauf an, so Alternativtexte in Bildern, vielleicht leichte Sprache anbieten, Untertitelung. Kann man sich natürlich auch mit irgendwelchen maschinellen Tools behelfen, also ist, sagen wir mal, besser als nichts, aber genau, richtig gut wird es erst, wenn dann da Menschen auch mitwirken dran.
Aber das, was mir da aufgefallen ist, ich habe dann auch so einen recht plumpen Select, mit plump meine ich das native Select-Field gebaut. Das war ganz toll. Nur wusste ich nicht, wie sortiere ich das denn jetzt eigentlich? Also schreibe ich da jetzt Englisch zuerst und dann Deutsch, weil das ist halt sowas, was ich so brauche? Oder in welcher Reihenfolge schreibe ich da die Wörter hin? Weil das, was mir auch immer wieder auffällt, ich bin mittlerweile einfach sehr, sehr happy, wenn auf anderen Seiten dann einfach Germany steht. Weil das ist das, wonach ich zuerst schaue. Hin und wieder kommt es aber dann doch vor, dass das dann doch als Deutschland da steht. Und von G zu D ganz, ganz schön weit sein, gerade wenn man auf dem Handy scrollt und dann tippt man das aus Versehen an, bla bla bla. Deswegen, Shep, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Wie sollte man am besten die User dazu ein Element da geben, wie sie die Sprache dann überhaupt auswählen können?
Und ja, noch also viel wichtiger fände ich die Frage, in welcher Sprache machst du das Label von dem Ding, mit dem du es dann auswählst? Das war nämlich jetzt mein erster Gedanke. Initialer Page-Load, bevor ich irgendwas gemacht habe.
Moment, wie meinst du das? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Also Vanessa hat ihr User Interface beschrieben. Ein Select, wo man auswählen kann, hier, ich bin in Land so und so oder ich spreche Sprache so und so. Mhm. So, das ist ja sinnvoll und die Frage ist halt wirklich, wie sortiert man das und wie nennt man Deutschland mit G oder mit D? Meine Frage ist, wie schreibst du den Text vor dieses Select? Ist der, in welcher Sprache ist der für das Select, wo ich erstmals meine Sprache auswähle?
Ach also so. Wenn da auf Japanisch steht, hier können Sie Ihre Sprache auswählen, dann kann ich wahrscheinlich nicht meine Sprache auswählen.
Genau.
Ja, also ich glaube, die, genau, Vanessa, du hast ja sozusagen eher sowas im Sinn wie Adresseingabe, vermute ich mal. Ne? Also da gibt's ja schon die Frage so, also klar.
Ja, wenn, stimmt, wenn ich jetzt irgendwie einen Flug buche und dass da steht, geben Sie Ihre Handynummer ein und dann muss ich erstmal die Vorwahl eingeben und dann steht da irgendwo Termini drin.
Ja, genau. Und da ist natürlich dann, also da passiert es ja auch oft, dass es dann nach dem Englischen sind die Einträge, die Options sortiert und dann ist eben Deutschland nicht bei D, sondern Deutschland ist da, wo G ist. Also für die meisten Länder passt das ja auch, weil die sich ja nicht so unterscheiden. Aber ich gerade bei Deutschland im Englischen Germany, also komplett anderer Buchstabe, im Französischen Allemagne, wieder ein komplett anderer Buchstabe. Genau, also da sollte es in idealer Weise dann auch entsprechend umsortiert werden. Kann man ja vielleicht per Progressive Enhancement machen. Und was halt auch immer cool ist, ist, wenn halt so die üblichen Verdächtigen erstmal oben abgesetzt kommen und man dann entweder in der Opt-Group oder man könnte natürlich jetzt auch, wie wir gelernt haben, ein HR benutzt, um die abzutrennen. Genau, wenn die eben als erstes da sind.
Die üblichen Verdächtigen ist genau so ein Ding, weil da muss ich im Notfall zweimal schauen. Ich gehe tatsächlich lieber einfach straight zu G. Mhm. Was ich am schlimmsten finde, ist, wenn man die bei den üblichen Verdächtigen einsortiert, was auch immer die Developer oder Designer da jetzt als üblich fanden. Und dann gehe ich aber zu G runter und dann ist es da nicht mehr dabei.
Aber wie machst du das mit dem G? Also du scrollst da wirklich hin. Ich nutze ja immer die Tastatur, weil so Selects sind, nerven mich einfach. Und dann denke ich, ich drücke halt einfach G und dann hüpft er ja dazu G oder ich drücke halt D und dann hüpft er zu D.
Ja, das geht bei nativen Select-Feldern geht das gut. Ich glaube, man kann ja wirklich so GER sogar reindrücken und das funktioniert. Jetzt geht's aber schon los, wenn das kein natives Select-Feld mehr ist, dann wird das deutlich schwieriger oder passieren unvorhergesehene Sachen. Aber ich bin ja auch so ein hipper Millennial. Ich mache das natürlich von meinem Handy aus und ja.
Okay, ja klar.
Scroll.
Ja. Ja, also im Grunde man kann nur Empfehlungen geben, aber so hundertprozentig richtig und 100% falsch gibt's halt nicht. Das ist aber auch da wieder wie bei Accessibility. Das hängt halt von deinem Benutzerverhalten ab. Also so wie du beschrieben hast, wie du daran gehst, ist eben so die üblichen Verdächtigen dann nach oben sortieren blöd. Ich würde das übrigens auch nicht irgendwie die meisten wählen irgendwas ausmachen, sondern eher basierend auf der im Browser eingestellten Sprache oder sowas, dass man dann sagt, guck mal, das erste ist Deutschland für Deutsch und dann haben wir Österreich, Schweiz und dann kommen irgendwie der ganze Rest, wenn dein Browser auf Deutsch ist. So. Das halte ich für sinnvoll. Und was der Peter sagt, da hat sich's eigentlich, also du hast deinen Sprach-Dropdown oder deinen Sprachauswahl Dings und im Zweifelsfall lässt du das Label vielleicht auf Englisch, weil das halt bulletproof ist oder du machst es in der Sprache der lokalisierten Seite, weil die in der Regel ja irgendeinen entweder Unterpfad hat, der die Sprache benennt oder du hast eine Subdomain, sowas wie de. Weil du kommst ja wahrscheinlich, also entweder du hast eine Werbung gesehen und dann gibst du ein www.peterkröner.de oder peterkröner.co.uk und dann ist ja schon mal sozusagen, ist es nicht verkehrt, sich an die Sprache zu halten, den der Rest dieser Seite erstmal hat. Und in diesem Select selber würde ich dann alle Sprachen in ihrer Sprache schreiben. Und ich würde keine Landesflaggen verwenden.
Apropos gut, das ist ja so klar. Das ist ja, glaube ich, das Erste, was man lernt, wenn man auch nur in dieses Feld einmal versucht, was zu machen und man was implementiert, dann ist es wahrscheinlich zuerst das und dann lernt man auch relativ schnell, dass das keine so besonders gute Idee ist.
Genau.
Ja, ich glaube, wir können da gleich weiter drauf eingehen, weil mir ist gerade aufgefallen, wir haben jetzt tatsächlich die ganze Zeit Germany und Deutschland gesagt, aber wir sprechen hier einfach nur von Ländern. Da spricht man ja gar nicht von Sprachen.
Genau, bei Ländern kannst du das natürlich dann machen. Oder wenn du das wirklich so lokalisierst, dass du halt, keine Ahnung, anstatt so Trunk anstatt Boot oder ich weiß gar nicht, wie die, was die da alles haben, oder eben Spital anstatt Krankenhaus und so. Wenn du dann so detailliert rangehst, dann kannst du es ja, dann kannst du es machen. Dann hast du ja wirklich Deutsch-Deutschland, Deutsch-Österreich, Deutsch-Schweiz und dann kann man da Flaggen dran machen.
Naja, aber nicht nur dann, du brauchst ja möglicherweise so eine Information, mit welchem Land hast du es zu tun, auch so für Fragen wie, keine Ahnung, Währung, Versandkosten, so Geschichten.
Ja.
Aber genau. Ich würde zum Beispiel jetzt nicht Brasilianisch als Sprache auswählen, sondern ich würde es, als User möchte ich ja wahrscheinlich die Sprache Portugiesisch auswählen und dann eine Währung X und dann Spezialwörter Y. Also weiß ich nicht, vielleicht, was würde ich
weiß
nicht,
ob deine Besucherin, ob die so eine Auswahl treffen möchten, also oder können, oder ob die das erwarten, also weil sie es vielleicht gar nicht von woanders kennen. Also am einfachsten ist natürlich einfach nur eine Sprache auswählen, die nicht spezifischer auf das Land zugeschnitten ist, auch wenn dann links und rechts halt Dinge über den Rand fallen.
Okay, aber ihr meintet jetzt gerade, Flaggen sind ja eine ganz doofe Idee. Wollt ihr kurz erörtern, warum?
Welche Flagge nimmst du für Englisch? Frage beantwortet, oder?
Ja, gut. Gut, da hätte ich jetzt noch die britische und dann hätte ich eine amerikanische.
Genau, oder stell dir vor, und, keine Ahnung.
Schottisch und irisch.
Ich wollte gerade sagen, die Iren steigen dir dann aufs Dach. Oder halt auch nicht, je nachdem, wie sie drauf sind.
Ja, möchten Sie nordirisches Englisch oder restirisches Englisch?
Und ich denke, bei Indien gibt es ja nicht die indische Sprache. Ich habe ja auch gehört, dass so teilweise verschiedene indische Personen auch einfach Englisch miteinander sprechen, weil die sich sonst gegenseitig auch nicht verstehen können. Das heißt, wahrscheinlich eine indische Flagge wäre auch irgendwie nicht ganz korrekt für die Sprache. Oder genau. Vielleicht gibt es dieses eine Hochindisch. Aber das war's dann.
Ja, das ist halt alles so ein bisschen eben durch unsere Brille gesehen, ne? Also gerade wenn man jetzt in Deutschland wohnt, dann denkt man ja auch vielleicht so gar nicht spontan darüber nach, dass ja auch eben andere Länder, wie eben Österreich und die Schweiz und eben Teile von Belgien auch Deutsch sprechen. So ist das eben auch für diese ganzen anderen Kulturen. Und da gibt's halt ganz viele Dinge, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Also es ist eigentlich, im Grunde ist das so ein Thema, wo man sich fast nur in die Nesseln setzen kann, egal wie wie vorsichtig man vorgeht. Also fehlerfrei wird das, glaube ich, gar nicht vonstatten gehen können. Außer man hat halt echt wirklich so Lokalisationshaudegen, die seit 20 Jahren nichts anderes machen als solche Projekte, die dann eben auch die kulturellen Unterschiede kennen. Da gehört ja noch ganz viel dazu, also irgendwelche Zahlen, die in bestimmten Kulturkreisen auf gar keinen Fall verwendet werden können, irgendwelche Farben, die noch mit einer zusätzlichen Bedeutung belegt sind, wenn man die dann in seinem Logo hat, dann ist man da direkt unten durch oder so.
Ah ja, Adidas und 44.
Ja, zum Beispiel.
Das müsst du aber jetzt nochmal erzählen, weil wenn das irgendwer in einem Jahr hört, hat keiner mehr eine Ahnung, worum es jetzt geht.
Das ist ja dieses lila-pinke Trikot, was Adidas gerade für die ich und Fußball, gell? DFB oder sowas, für diese Fußballmenschen rausgebracht hat. Und das war ja der erste Aufschrei, oh Gott, das ist pink. Und dann der zweite Aufschrei war irgendwas, habe ich gehört, dass es jetzt aber an Nike geht und das wäre jetzt nicht mehr deutsch, also das wäre jetzt nicht mehr regional. Und dann habe ich gehört, dass man sich die 44 nicht mehr online bestellen darf, weil das wohl sehr viele Menschen gemacht haben und das einfach so ausschaut durch diese Font wie ein Hakenkreuz.
Die SS-Rune ist es.
Ach so, Entschuldigung.
Die haben eine sehr zackige Font für die Rückennummer gewählt. Niemand in den deutschen Teams hat die Nummer 44, aber im Shop kann man sich das customizen und wenn man halt irgendwie Norbert Nazi ist, dann gehst du halt eben hin und beschaffst dir die Rückennummer 44, damit das halt aussieht, als wärst du irgendwie besonders arisch in deinem pinken Trikot.
Ja, ich war auch schockiert, als ich gehört habe, wie oft das anscheinend gemacht wird.
Ich habe einfach nur, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das gehört in der S-Bahn nachts in Hamburg irgendwie um 23 Uhr. Ich kam gerade aus London wieder und dann hörte ich das so in einem Podcast, kullerte mir das ins Ohr. Und ich war halt relativ fertig, weil es halt eben Nacht war und ich den ganzen Tag schon auf Achse war. Und dann musste ich halt erstmal in der S-Bahn fast alleine laut lachen. und habe wahrscheinlich Leute mehr gegruselt, als wenn ich so ein Trikot anhätte. Weil ich meine, so, Shep sagte jetzt gerade, vielleicht hat man ja den Internationalisierungsguru, der alles weiß. Ich glaube, den gibt's nicht. Weil jedes Mal, wenn ich einfach nur diese Intel-API da im Browser aufmache, lerne ich 7 neue Sachen noch, bevor ich meinen ersten Kaffee getrunken habe. Das ist echt krass, was man alles nicht weiß. Das ist noch sehr viel mehr, als unsere Liste hier enthält. Aber sowas hier, wenn du Adidas bist, also das finde ich halt eben schon, den müsste man kommen sehen.
Aber ist das, war das dann Adidas oder war das vielleicht
noch ist es Adidas.
Ab wann ist das? In ein paar Jahren erst, ne? Übernimmt Nike. Ja. Okay, genau. Adidas kommt aus Bayern. Die müssen es wissen.
Na,
ja.
Die haben auf jeden Fall die Telefonnummer von irgendwie so den wichtigsten Leuten, die zu irgendwelchen Ländern gehören, die mal irgendwie größeren Mist gebaut haben. Die telefonierst du mal eben schnell ab, dass die einfach nur alle irgendwem das mal vorhalten und einfach so sagen, siehst du da irgendwo möglicherweise ein Problem aufpoppen. Mhm. Also einfach so
quasi ja, Größe
des
das,
Ladens müsste das gehen.
Ja. Naja gut, wenn du es halt customizen kannst, ne, also das kennt man ja von eigenen Projekten, man kommt ja gar nicht auf die Ideen, auf die Userinnen so kommen, was die alles eingeben und machen mit einer
Aber
Software.
Wir sind ja auch nicht so Adidas, so. Ich glaube, das wollte Peter gerade schon sagen, die sollten ja da vielleicht doch ein Team dafür haben. Aber das ist jetzt passiert.
Ja.
Wurde jetzt unterbunden, deswegen hören wir in mehreren Podcasts gerade auch nochmal drüber. Das hat mich aber auch gerade erinnert mit den Namensproblemen, wo du jetzt auch nochmal gerade London gesagt hast. Ich war ja auch auf der Konferenz in London und es ist auch jedes Mal wieder das Graffel mit dem zweiten Namen. Und ich habe diesen zweiten Namen, der ja nicht zu meinem Namen gehört, sondern es ist so Name der Patin, so Name, mit dem ich mich persönlich nicht identifiziere. Und dann frage ich mich jedes Mal, soll ich ihn angeben, soll ich nicht angeben? Und ich bin sehr happy, wenn entweder Fluggesellschaften oder Hotels einfach wirklich so, schreibt das genauso drauf, wie es auf dem Passport draufsteht. Das hilft schon mal. Mhm. Aber ich muss dann eben sehr oft auch auf meinen zweiten Namen reagieren, so, sie sind die Person? Nee, ja, ich sag einfach ja. Mhm. Aber man muss sich dran gewöhnen, weil sonst kann man da auch ein bisschen blöd da stehen. Und genauso habe ich Bekannte aus anderen Kulturen, wo genau eben der zweite Name viel, 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 viel wichtiger ist und der eigentliche Rufname ist. Auch das stelle ich mir sehr kompliziert vor auf Webseiten, wenn ich zum Beispiel Hallo Vorname schreiben möchte. So ja, mhm. Was ist der Vorname?
Genau, da können wir auf jeden Fall gleich noch drauf zurückkommen. Das ist genau auf jeden Fall spannend. Ich wollte noch sagen zu den Sprachen. Rein technisch ist es ja so, es gibt für Sprachen und es gibt für Länder ISO-Codes und für Währungen auch. Und ist auf jeden Fall als Entwicklerin eine super Sache, wenn man diese ISO-Codes drauf hat. Also da kann man tatsächlich sich die mal irgendwie alle reinziehen, denn ich habe es oft in Projekten erlebt, dass eben falsche ISO-Codes genommen werden, einfach weil aus dem Bauch heraus das irgendwie vernünftig erscheint. Und das ist aber in der Praxis halt nicht so. Zum Beispiel gibt es so Sachen wie UK ist ein ISO-Ländercode, aber ihr werdet schon ahnen, es ist eben nicht der Ländercode für Großbritannien, sondern für die Ukraine. Oder der ISO-Sprachcode für Chinesisch ist ZH und der ISO-Ländercode für China ist CN. Oh, genau, und das hat dann wiederum damit zu tun, dass ZH eben die am meisten gesprochene Sprache im Chinesischen darstellt und eben das Land wieder eine komplett andere Identität ist. Also die sind nicht gleichbedeutend. Dann gibt es bei Japan den ISO-Code, also für das Land gibt es JP und das Japanisch hat eben nicht JP, sondern JA. Und das sind halt alles so Stolperfallen, in die man hineingeraten kann. Genau, deswegen am besten da immer noch mal irgendwie nachgucken, bevor man irgendeinen Quatsch macht. Weil das kann ja erstmal trotzdem funktionieren, ne, mit so einer Homebrew-Kürzel, dass man sich überlegt hat. In unserem Projekt ist UK eben halt Großbritannien, so, egal. Aber sobald man sein System eben an fremde Systeme anbindet oder irgendwelche Browser-Kürzel auslesen möchte, Sprachkürzel, dann merkt man halt, dass man nicht kompatibel ist und man eckt halt überall an und muss ständig irgendwie hin und her übersetzen.
Aber wahrscheinlich, also Du hast jetzt gerade gesagt, sich die ISO-Codes drauf schaffen. Das geht ja wahrscheinlich aufgrund der, sagen wir mal, schieren Masse von verschiedenen ISO-Codes nicht. Wahrscheinlich ist es einfach sinnvoll abzuspeichern, dass man das so als häufige Fehlerquelle einfach so sich merkt, dass du das, was man glaubt, was halt, keine Ahnung, UK ist, möglicherweise nicht, dass man da halt eben lieber dreimal drauf schaut und dort beim Code-Review vielleicht besonders gründlich nachsieht.
Ja, genau, kann man auch machen. Genau, dann natürlich muss man seine UI darauf auslegen, auch dass sie verschiedene Textlängen verkraftet. Also zum Beispiel so der Worst Case ist in der Regel Finnish. Also Finnish nutzt nicht so viele Worte, aber dafür sehr lange Worte. Und damit kann man seine UI also relativ gut auf Anschlag kriegen. Genau, und also
Ist das wirklich offiziell, also ist Finnisch da der Gewinner? Weil so das grundsätzliche Konstruktionsprinzip der finnischen Sprache mit hängen halt so lange so Fixe dran, bis du irgendwie in einem Wort gesagt hast, was andere in einem Buch sagen. Das gibt's ja woanders auch. Ich glaube, Türkisch ist ja auch so ähnlich drauf, oder?
Also zu Türkisch kann ich jetzt nichts sagen. Ich habe das mal nachrecherchiert gehabt. Und also ich weiß das auch von früher noch, dass man gesagt hat, also wenn du Sprachen testest, dann auf jeden Fall immer gerne Finnisch verwenden. Wenn deine UI Finnisch aushält, dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Und was so die Wortanzahl angeht, ist also nutzt Finnisch die wenigsten Worte und Spanisch die meisten Worte und Französisch. Genau, und was so die Anzahl Buchstaben pro Wort angeht, da sind Englisch und Spanisch sozusagen die wenigsten durchschnittlich pro Wort verwenden und Finnisch eben nutzt die meisten zusammen mit Ungarisch. Also ja, Finnisch und Ungarisch sind sich ja ziemlich ähnlich.
Ja. Ich habe gerade mal gecheckt, ich habe mir hier bei den Wikipedia-Artikeln die Sprachbeispiele verglichen und da ist tatsächlich genau das Gleiche. Da verwenden sie so für die Aussage, wir sind in euren Häusern, gibt es halt in Finnisch und in Türkisch. Es ist in beiden Fällen ein Wort, aber das Finnische ist dann doch was länger. Mhm.
Genau, aber wahrscheinlich macht man auch nichts falsch, wenn man jetzt Türkisch verwendet. Also vielleicht hat man ja jemanden, der Türkisch spricht im Team und dann kann man das ja auch ganz gut mit der Person machen.
Eben ganz ehrlich, wer in Deutschland sitzt, sollte nicht mit Suffixen schmeißen. Ja, wir können auch lange Worte bauen und das muss das UI auch aushalten.
Ja, das ist doch hier
Flussschifffahrts-Eiersäulbrechstellenverursacher.
Ja. Oh. Sehr schön, sehr schön.
Genau,
wo wir gerade bei dem Thema sind.
Ja.
Jetzt haben wir gerade gesagt, wenn die Webseite, ist es ja jetzt egal, wer die gewinnende Sprache ist, ob es Finnisch ist, Türkisch, Französisch, in den längeren Sprachen. Oder vielleicht ist tatsächlich doch beim finnischen Beispiel mit, wenn ich sehr viele Buchstaben pro Wort habe. Das heißt dann wahrscheinlich, ich muss vielleicht schon mit der CSS-Klasse sowas wie Hyphens gesetzt haben, dass es in die nächste Zeile umspringen kann mit so einem Dash. Und dann frage ich mich, für das Design habe ich mal sehr oft die Vorschläge bekommen, damit es dann gut ausschaut, das dann irgendwo abzupunkten.
Das ist natürlich bei Finnisch dann besonders tragisch.
Ja, gut, ich lasse das jetzt mal kurz dahingestellt, ob generell dieses Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen tatsächlich eine gute Idee ist oder ob wir nicht einfach bei Webseiten, die halt unendlich lang sein können, ich vielleicht mal die Sachen ausschreiben sollten. Aber gehen wir da mal aus, ich muss Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen machen. Wie würdet ihr das denn programmieren, dass ich jetzt doch den ganzen Text sehen könnte? Weil ich habe gehört, das Title-Attribute wäre da gar nicht so super, weil es hat manchmal technische Bugs und dann doch lieber einen Tooltip?
Also ich glaube, dass Benutzer mit assistiven Technologien ja bei diesem, das ist ja dann Text Overflow Ellipsis wahrscheinlich, was du machst.
Ja, beim Screenreader bekommst du es ja, glaube ich, einfach nur vorgelesen, weil da gibt es kein Pünktchen.
Genau,
Pünktchen,
und da Pünktchen. Brauchst du ja dann im Grunde, brauchst du ja keinen Title-Attribut.
Nee, aber
oder
so
meinst
für,
du, dass man so mit der Maus
wenn ich jetzt drauf gucke. Wenn ich jetzt drauf gucke und ich habe da irgendwas wie, das ist meine super cooles Dokument 1. Das ist mein super cooles Dokument 2. Und ohne, und das 1 und 2 ist aber hinter Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Jetzt weiß ich gar nicht, welches super coole Dokument ich hier bearbeite. Und dann meinst du, dann könnte ich schon den Titel verwenden, weil der Titel generell sichtbar immer funktioniert.
Genau, weil du würdest dann, also der Vorschlag kam ja von dir und ich habe das jetzt so interpretiert, dass man dann mit der Maus darüber hovert.
Ja.
Achso, du meinst im Dokumententitel oben vom, also wirklich Titel.
Nee, ich meine tatsächlich nur so eine Headline, H1 oder sowas. Mhm. Achso, ja, gut, stimmt. Genau. Nee, hast du recht. Dann kann man Titel verwenden, weil Titel hat, wenn dann nur Probleme für Screenreader. Mhm. Und da wird es eher ausgelesen.
Ansonsten Okay. Kannst du natürlich auch immer noch das Marquee-Tag benutzen. Das funktioniert ja, glaube ich, immer noch. Oder war es das, was funktioniert, oder war es das, was nicht mehr funktioniert?
Das war natürlich die Lösung, Marquee.
Es funktioniert, aber selbst die, die nicht funktionieren, funktionieren ja, wenn du nach den Spezifikationen gehst. Also alles funktioniert.
Ja, genau, immer. Aber die Browser haben doch irgendeins von den alten Dingern oder Blink oder so ausgebaut. Blink war das, ne? Ja.
Nee, nicht also ausgebaut.
Es hat also keinen Effekt mehr. Zwischensatz, damit wir jetzt ja, hier keinen...
Richtig.
Kein Ageism oder sowas machen. Ich glaube, könntest du bitte der jüngeren Hörerschaft erklären, was Marquee ist?
Okay, also das Marquee-Element, das, keine Ahnung, gibt es seit, sagen wir mal, HTML 2.0 oder sowas vielleicht?
Ich verifiziere.
Du verifizierst, du bist ja hier der HTML-Erklärbär. Und das hatte im Prinzip... hat es sich inspirieren lassen von diesen Newstickern in Fernsehsendungen, diese Bauchbinden, die man so hat, wo dann immer irgendwas von rechts nach links durchtickert, irgendwelche Eilmeldungen.
Chef, oder du musst gleich den Zoomern erklären, was lineares Fernsehen ist.
Du kannst jetzt nicht mit alten Sachen alte Sachen erklären.
Kennt ihr noch Viva, Viva 2 oder Viva Plus? Da hatte man doch, konnte man doch auch Grüße schicken und per SMS übrigens, glaube ich. Ja, weiß nicht, was gibt's denn da heutzutage? Gibt es das auf irgendeiner Webseite noch? Gibt es gar nicht mehr, ne?
Also nee, sowas gibt es nicht mehr.
Ja, nee. so ein durchlaufendes Band, wo im Grunde genommen von rechts nach links irgendwelche Texte durchlaufen.
Irgendwelche Eilmeldungen. Würdest du das machen, wenn alle riesige Bildschirme in ihrer Tasche haben? Das kommt halt aus einer Zeit, wo du noch irgendwie eine begrenzte Auflösung hattest. Aber selbst wenn du halt irgendwie auf die Nachrichtenseite gehst und das hat Breaking News, dann steht das da halt eben einfach.
Ja. Genau, ist halt, muss man natürlich auch mal dazu sagen, für Leute, die also die im Prinzip, es gibt ja so bestimmte Erkrankungen, wo Bewegung eher zu Übelkeit führt. Also genau, da muss man natürlich schauen, dass man das für solche Leute nicht macht, wenn man sowas verwendet. Aber ich glaube, du kannst die Dinger eben auch so konfigurieren, per HTML-Attribute damals eben. Also ob die quasi infinite sich wiederholen, in welcher Geschwindigkeit der Text durchläuft, welche quasi Pausen dazwischen eingelegt werden und auch die Richtung. Genau, also ich sag jetzt nicht, dass das die Lösung ist, aber irgendwie
kreativ wär's.
Genau, ich hab's auf jeden Fall schon mal gesehen, dass wo Dinge eben ausgepunktet werden, dass sie dann eben in so einem gewissen Abstand, zeitlichen Abstand immer mal quasi komplett einmal durchlaufen, dass man sie ganz lesen kann und dann wieder zur Ruhe kommen. Und dann dauert es wieder eine halbe Minute und dann macht ihr das halt nochmal. Ja. Oder man macht es per Maus over oder so.
Apropos HTML-Attribute, ich unterbreche kurz für ein anderes kleines Topic, aber auch mit Internationalization zumindest zusammenhängt. Mhm. Ich habe ja dann bei den letzten Episoden oder vor ein oder vor zwei auch gefragt, hey, wie macht man das jetzt eigentlich mit diesem Content-Attribute im CSS, dass ich das dann auch übersetzen kann, weil da gibt's jetzt auch diesen Alternativ-Text für Content. Und nach kurzer Recherche ist es eigentlich jetzt deutlich leichter, als ich mir das erst vorgestellt habe. Ich habe da zwei Möglichkeiten gefunden. Und die eine ist, dass ich im CSS kann ich ja auch auf Data-Attributes zugreifen aus dem HTML-Element. Das heißt, wenn ich zum Beispiel da Data-Content und den dann in einer richtigen Übersetzung hinschreibe, kann ich im CSS wiederum sagen Content:Attribute:Data-Content. Oder ich habe Lösungen gesehen mit CSS-Variablen, was ich interessant finde, was ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher bin, was dann so File-Sizes angeht, ob ich das jetzt so plump machen würde oder vielleicht noch ein bisschen klüger machen würde. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, hey, wenn das HTML das Language-Attribute oder Language-Keyword FR hat, dann ist mein CSS-Attribute my content. Ich kann nicht Französisch etwas anderes nehmen sollen, aber eben eine französische Übersetzung. Und dann kann ich im CSS sagen, bei Content Doppelpunkt, die CSS-Variable, also wahre, Klammer auf, Klammer zu, und dazwischen diese CSS-Variable. Falls noch jemand andere coole Methoden kennt, sagt's Bescheid. Wahrscheinlich ist mir der File-Size gar nicht das Problem, weil wie oft im Endeffekt werde ich tatsächlich Content im CSS haben. Wenn das jetzt wirklich nur ist für Info, dann kann ich tatsächlich vielleicht einfach mal in 20 Sprachen meine Info daran klatschen und dann passt das schon.
Ja, bei den CSS-Variablen ist ja der Vorteil, dann kann man auch direkt den Alternativtext, von dem wir ja, von dem ich ja zumindest auch erst vor kurzem gelernt habe, dass der für Content existiert, damit reinbauen, falls man da irgendwie irgendwelche komischen, keine Ahnung, Emojis rein internationalisieren möchte und da auch aus kulturellen Gründen mal hin und her switchen muss und dafür Alternativtext braucht, dann wäre das ja eventuell was Sinnvolles. Oder man tauscht halt eben Icons aus oder sowas.
Ja. Emojis sind jetzt auch so eine Sache, die würde ich auch gar nicht so unterschätzen, was jetzt verschiedene Sprachen und Kulturen angeht. Weil tatsächlich, nachdem ich jetzt schon oft gehört habe, dass die Emojis, die ich persönlich verwende, sind wohl wirklich ganz schöne Millennial-Emojis, habe ich mir letztens auch ein Video drüber angeschaut, wie Generation Z Emojis übersetzt und war dabei so ein Quiz dabei und ich habe nichts davon kapiert, was diese Sachen bedeuten.
Das heißt, du bist offiziell alt.
Ja, nicht ganz so alt, weil ich schicke ja auch Voice-Messages. Also ich bin schon, okay. bin schon cool. Apropos, habt ihr schon von AirChat gehört?
AirChat? Irgendwie nee, ja und irgendwie
doch. Ja, doch, Leute, seit gestern oder seit, nee, vorgestern, naja, seit 13.04. Gibt es AirChat, was so ein bisschen ist wie Twitter mit Voice Messages. Jetzt nicht so wie Clubhouse. Ich musste übrigens sehr lange überlegen, bis mir das Wort Clubhouse wieder eingefallen ist. Aber also schon einfach wie, du gehst halt so auf ein soziales Netzwerk und dann wird instant gleich direkt vorgelesen. Also jetzt nicht von der Computerstimme, sondern von den Personen selber. Also Tweets in Voice Messages verfasst.
Okay.
Ist ein Ding. Ich lasse das jetzt mal ich habe das natürlich vielen deutschen Freunden weitergeschickt und da kamen sehr viele Puke-Smileys. Also okay, wir werden älter. Nee, es gibt's jetzt.
Also hört sich für mich irgendwie sinnvoll an. Das ist wie TikTok, wenn du die Augen zumachst.
Ja. Ich finde es tatsächlich auch gar nicht so schlecht, weil also es geht jetzt generell schon drum, dass du wir kennen das doch alle, wir schreiben was und es kommt anders an, weil irgendwie fehlt da halt die Sprache, also halt die Betonung dafür. Und das ist dann da halt raus und irgendwie die Stimme zu hören ist tatsächlich schon auch interessant. Im Moment ist das natürlich invite only und keine Ahnung, aber man wird sehen, was draus wird.
Man muss ja ein bisschen FOMO erzeugen, ne?
Ja, aber das, was ich da eben auf TikTok jetzt eben gelernt habe, ist, dass ich auch nicht mehr wüsste, wie andere Generationen Emojis tatsächlich verwenden. Das heißt, das kann bestimmt auch zu Verwirrungen führen, wenn man die jetzt tatsächlich für statt Icons verwendet, wie es halt heutzutage auch ganz hip ist. Aber da würde ich vielleicht auch so ein bisschen aufpassen, nicht, dass man da aus Versehen wieder so ein Nazi-Ding am Ende macht. Jetzt nicht das Generation, was mit Z, was, also ich glaube, das ist jetzt sehr weit getrennt, aber nicht, dass man da aus Versehen was verwendet, was schon andere Bedeutungen hat.
Ja, das ist ja eh auch nochmal so ein Feld, also so irgendwie etwas erschaffen, das alle Altersbereiche gleichermaßen irgendwie gut finden, ist ja echt schwierig, ne? So ganz alte Herrschaften, die wollen noch gesiezt werden, junge Leute denken so, was soll das mit dem Siezen?
Mhm.
Voll beknackt.
Ja. Ich wurde letztens in einem Restaurant, da war ich, das ist ganz interessant, wenn ich da alleine oder nur mit meinem Mann bin, dann werde ich da als erwachsene Frau behandelt. Jetzt war ich letztens in einer etwas anderen Situation und da hieß es auf einmal, und die, was wollen die Mädels noch? Ich war da tatsächlich da. Die Mädels? Ich fand es total doof.
Wart ihr als Frauengruppe da oder was? Dann.
Nee, ein bisschen anders. Aber das spielt nicht so eine Rolle. Aber auf jeden Fall, ich fand das nicht so cool, weil ich bin kein Mädel. Ich habe das fast schon auf so eine Fräulein-Ebene gestellt. aber kann andere finden das auch gar nicht so schlecht oder auch gut.
Naja, ja, genau. Manchmal gibt es ja auch dieses Jungs-Ding. Ja, genau, also es ist alles nicht so einfach. Auch hier ist quasi die Schlussfolgerung, man wird sich halt zwischendurch in die Nesseln setzen müssen, ob man möchte oder nicht. Ne?
Und da fällt mir das wieder ein mit diesen automatisierten Übersetzungen von User-Content auch. Ich habe ja auch für das AI-Tool auch Übersetzungen mit eingebaut, aber tatsächlich ist da in meinem Prompt, dass da eben dabei steht, bevorzuge sie oder bevorzuge du, wenn du das auf Deutsch übersetzen musst. Wenn du das auf Französisch übersetzen musst, dann machst du das oder das oder das. Mhm. Und diese Fehler können dann eben, oder diese Unterschiede können dann entstehen, wenn ich es einfach nur relativ simpel übersetze, dass das Übersetzungstool sich denkt, ich mache das jetzt einfach mit Siezen und dann kann das eben sehr komisch wirken. Oder das ist eine Firma, die da ihr Onboarding machen möchte, die immer nur duzt und dann steht es plötzlich auf Sie drinnen. Das muss man dann halt bedenken.
Also ich habe ja persönlich bei so automatisch übersetzten Sachen, habe ich ja folgenden Effekt. Wenn es irgendwie offensichtlich automatisch übersetzt und offensichtlich, sagen wir mal, nicht perfekt ist, dann kann ich das halt immer relativ gut verstoffwechseln, wenn ich irgendwie da mich durch AliExpress klicke oder so, dann halt eben, okay, ihr gebt euch Mühe, ich verstehe das Ding, so können wir arbeiten. Aber ich habe halt so einen Uncanny Valley-Effekt teilweise, wenn es halt wirklich sehr gut ist, aber trotzdem irgendwie nicht passt. Das ist irgendwie so Artikel von web.dev. So dieser
Das ist so schlimm und das stellt sich immer wieder um, ne?
Also das ist richtig, das ist richtig. Aber es ist ja, wenn du es objektiv betrachtest, in der Übersetzungsqualität besser als AliExpress. Aber deswegen nervt es mich mehr.
Ja, hast recht. Das ist ja so wie mit, okay, früher waren Adventures halt pixelig. Und dann, das ist dann okay, weil den Rest konnte man dann sozusagen sich zusammendenken. Aber genau, je näher man an Fotorealismus dran ist, dann ist auf einmal so, ja, Moment, dann aber bitte auch hier den Schatten richtig machen und alles und so. Ne?
Genau. Ja. Deswegen, die Frage ist halt nur, kommen wir dann irgendwann an den Punkt, wo jemand, wenn jemand wie Vanessa jetzt hier entscheiden muss, übersetzen wir es automatisch oder nicht oder was machen wir damit, dass vielleicht tatsächlich so die Pi mal Daumen-Variante, die möglicherweise weniger störende ist, wenn sich herausstellen sollte, dass der Eindruck, den Chef und ich haben, tatsächlich auf weitere Menschenmassen anwendbar ist. Das ist ja genauso, wenn du mit irgendwelchen Leuten redest, die da irgendwie offensichtlich Touristen sind, die nur schnell den Weg zum Bahnhof erklärt haben müssen und das geht mit Händen und Füßen kein Problem. So, das ist ja alles nicht so wahnsinnig wichtig, wenn man es halt mal, also es gibt halt einfach so zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es gerade gut genug oder man macht es perfekt. Aber so dazwischen ist halt echt schwierig. Gefühlt für mich.
Apropos, wenn man jetzt irgendwo auch, nee, die Transition bekomme ich nicht hin, weil gerade irgendwas mit Tourist und Adressformularen.
Genau, da kann man auf jeden Fall gleich noch dazu kommen. Vielleicht machen wir noch bei den Sprachen. Also du hast es ja vorhin schon gesagt, gibt noch verschiedene quasi Schreibrichtungen. Da ist es natürlich dann wichtig, wenn man über die westlichen Märkte hinausgeht, dass der eigene Programmcode das unterstützt. Und also diese alten, früher altbekannten Probleme mit hier irgendwelchen kaputten Umlauten und so, das ist ja glücklicherweise wirklich Vergangenheit. Also außer man trifft nochmal so ganz, ganz alte Legacy-Systeme, zum Beispiel wenn man bei der Hertz Autovermietung dann Düsseldorf eingibt, die können das dann nicht. Ansonsten sind ja alle Systeme laufen auf UTF-8 und damit ist man, oder Peter, auf der sicheren Seite oder braucht man UTF-16? Eigentlich nicht, oder?
Nee, 16 ist bloß so ein JavaScript-Spezialfall, der spielt keine Rolle. Hauptsache ja. Unicode, dann ist eigentlich schon viel gewonnen, wenn man nicht irgendwie dazwischen, wenn das Encoding nicht mit Windows-Strich beginnt, ist alles gut.
Ja. Genau, dann habe ich noch so einen lustigen Fun-Fact von wegen Schreibrichtung. Es gab wohl eine Studie und da haben Taiwaner oder da ist rausgekommen, dass Taiwaner gerne, dass die auch in Online-Shops also gerne die Produkte in der Reihenfolge vorfinden möchten, wie sie, also eben nicht irgendwie alphabetisch oder sortiert nach Verwendungszweck, sondern wie sie eben in ihrem Haushalt auftauchen. Das fand ich irgendwie nochmal ganz, ganz interessant. Und
was heißt das? Also, weil das stelle ich mir ja relativ individuell vor. Wenn du bei mir reinkommst, ist das Erste, was du siehst, Katze, aber wenn du bei der Nachbarin reinkommst, dann gibt es da keine Katzen. Also wo sortiere ich jetzt Katze ein?
Ja, Katze weiß ich jetzt nicht genau. Vielleicht
du weißt,
kann was ich nicht meine. Sagen. Genau, also aber weiß ich nicht, dein so wie im Prinzip jedes Haus ja immer bei uns auch gleich ist. Du kommst so rein, dann hast du die Garderobe, dann ist das Gäste-WC da, dann geht da die Küche von ab. So meistens ist das ja so, wenn du ein Reihenhaus hast, dann geht danach die Treppe in die obere Etage und geradeaus geht's ins Wohnzimmer. So. Ja, Vanessa nickt. Es scheint bei ihr so zu sein. Also wir wohnen nicht in so einem Ding, aber irgendwie
warst genau. Du schon mal hier oder was?
Genau, ein Mülleimer ist ja immer unter der Spüle in der Küche, das ist ja auch sowieso. Klar.
Ja, klar.
Genau, und so wird das halt vielleicht bei denen auch sein. Mal ist da eine Katze involviert, mal nicht. Genau, und die hätten halt gerne die Sachen eben danach sortiert auf der Webseite, wie man durch das Haus geht, wahrscheinlich. Und dass eben die Sachen von, weiß ich nicht, vom Schlafzimmer nicht neben den Sachen von der Küche sortiert sind, sondern eben, dass dann erstmal Wohnzimmer kommt und danach vielleicht schlafen oder so.
Okay, aber wenn ich jetzt mal meinen inneren Erbsenzähler aktiviere.
Ja, bitte.
Und du mir jetzt sozusagen, du kommst jetzt her da so aus der Entwicklungsabteilung und sagst so, Ditte ist, was wir festgestellt haben. Und dann bitte ich dich jetzt um die Abwägung Engineering-Aufwand versus mehr Umsatz. Mhm. Weil das ist jetzt ja schon relativ originell. Irgendwie so den Rest von allen möglichen Filterkriterien ist ja, ja das eine, aber jetzt so speziell den Aufbau taiwanesischer Haushalte als extra Filterkriterium. Dazu muss ich auch die Produkte entsprechend verschlagworten und sowas. Das ist ja, wenn ich nicht IKEA bin, vielleicht nicht notwendigerweise der Fall. Also muss ich das
genau, wirklich das ist tun ja dann
oder auch ist das mehr so ein Fun Fact?
Also für uns, ist es mehr ein Fun Fact, aber ich denke, wenn du das im taiwanesischen Markt auch so umsetzen kannst, dann denke ich, ist das schon cool für die Besucher. Und möglicherweise sind eben die Anbieter, die aus der Ecke kommen, die eben haben das und du hast es nicht. Und dann kommen eben Besucher auf deine Seite und sagen, ja, irgendwie, ach, okay, das ist so ein, keine Ahnung, europäisches oder US-amerikanisches Unternehmen, merkt man direkt, wie die hier die Produkte sortieren. Kommen die ja wahrscheinlich auch mit klar.
Das ist halt der Punkt, ne? Und dann am Ende ist ja vielleicht trotzdem relevant, wer hier 10% billiger ist als wer anders. Das ist ja unter Umständen auch nicht ganz unwichtig. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt das auf der Skala einsortiere, bezüglich irgendwie die, mein CSS geht kaputt, weil die Wörter zu lang sind oder ich verwende Flaggen für die Sprachauswahl versus das, da würde ich ja schon sagen, da gibt es Dinge, die sind dringender richtig zu kriegen und vielleicht Dinge, die sehr speziell
sind. Genau, das geht jetzt auch schon so in Richtung Informationsarchitektur. Also das nächste auch, also zum Beispiel das Japaner, für die fühlt sich eine Webseite dann gut an, wenn die ein sehr dicht gedrängtes Layout haben. Also in unseren Kulturen ist Leerraum wichtig, also um irgendwie die innere Ruhe zu finden, sich mit der Webseite zu beschäftigen. Und für Japaner ist es zum Beispiel cool, wenn die halt mega vollgepackt sind. Und das fällt einem ja auch auf, wenn man irgendwelche japanischen Seiten öffnet, dass man so ein bisschen erschlagen wird von den vielen Elementen, die drauf sind. Aber das,
du möchtest sagen, die sehen nicht genauso aus wie alle anderen. Die haben so Sachen wie irgendwie Borders und da sind Bilder drin und so. Und es ist nicht einfach nur ein bisschen Weißraum und dann ist da ein bisschen Weißraum um den Weißraum, wo dann irgendwie ein Wort drin steht und dann kannst du erstmal wieder scrollen. Mhm.
Genau, also es gibt auch diese Seite, weiß nicht, war das Lingling Cars oder sowas?
Ja, genau.
Die ist ja so ein Beispiel dafür. Ich weiß, die ist, glaube ich, nicht japanisch.
Nein.
Also, das ist die, aber die ist inspiriert aus eben auch so einer Art Design.
Genau. Ich sehe mit dem Ding halt kein Problem. Okay, möglicherweise ist das ganze Geflacker nicht besonders schön für so, je nachdem, wie dein Nervensystem aufgebaut ist. Aber irgendwie ist es ist ja schon lesbar und die wichtigsten Sachen sind zu erkennen und alles. Mhm.
So. Ja, das ist nicht unbedienbar. Also es ist eben nur, es bricht halt mit den Konventionen, die wir in unserer Kultur gewohnt sind.
Na, aber es bricht halt, findest du wirklich, ich tue jetzt mal wirklich das Ding und Amazon nebeneinander. Und jetzt abgesehen davon, dass Amazon wirklich ein bisschen mehr Weißraum hat. Ich zoome jetzt mal Amazon auf 75% runter. Das ist genauso voll. Es ist halt ein bisschen weniger, ein bisschen weniger bunt.
Ja, genau. So. Es ist weniger bunt und weniger animiert.
Genau, aber ansonsten, das ist die haben, das ist links und rechts, das ist beides mal ein Grid. Da stehen die Preise, da stehen viel zu viele Informationen drin. Es fehlt halt so diese GIF-Energie, diese 90er-Jahre GIF-Energie fehlt Amazon halt so ein bisschen. Aber es ist doch nicht irgendwie dichter gedrängt oder so. Also das ist doch, zumindest innerhalb der gleichen Liga spielt das.
Ja. Ja, würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Genau. Ist aber auf jeden Fall was ich auch jetzt sozusagen recherchiert habe, dass das eben so ist. Dann, was ich auch ganz interessant fand, ist, dass zum Beispiel das, also das Hamburger Menü, darum streitet man sich ja auch schon seit Ewigkeiten, also verstehen die Leute das oder nicht, aber und da ist es aber wohl so, dass in den westlichen Kulturen haben wir wohl gelernt, was das bedeutet, in asiatischen Kulturen nicht so. Und wenn du eine Webseite in China ausrollst, dann ist es vielleicht schlauer, einen Kompass zu benutzen.
Als das Icon für da poppt die Sidebar auf.
Genau, die haben nämlich oft Kompass-Symbole stattdessen.
Aber geht es jetzt tatsächlich um das Icon oder um dieses ganze Prinzip von Side-Menü öffnet sich, wenn ich auf dem Icon klicke? Nee,
um das Icon. Genau.
Weil beim Prinzip hätte ich jetzt auch gesagt, ah, okay, da habe ich jetzt irgendwie Prior Art, dass ich Leuten dieses Hamburger-Menü ausreden kann, weil sie her, die da drüben kriegen es auch irgendwie in ihre Navigation zu organisieren. Schade, die kriegen es auch nicht hin.
Genau, aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist es in China schlauer, dann das Menü von oben öffnen zu lassen. Das kann auch sein. Also, das ist eben, wenn das von links oder von rechts rauskommt, dass das irgendwie gar nicht so, also, dass das für die überraschend ist. Kann ich aber jetzt selber nicht sagen, ob das so ist. Genau, und dann ist es wohl so, dass Nutzerinnen aus Indien das Lupensymbol nicht mit der Suche assoziieren. Genau.
Warum nicht? Weiß man's?
Nee, das genau ist auch nur so ein Fact, den ich gefunden habe. Aber warum das so ist, keine Ahnung.
Und was nimmt man stattdessen? Weißt du das?
Weiß ich auch nicht, aber im Endeffekt unterstreicht das ja wieder dieses Argument, dass ein Icon alleine ohne begleitenden Text vielleicht zu wenig sein könnte. Zumindest wenn man jetzt...
Ja, das meinte ich auch vorher mit den Emojis. Dass es einfach anders interpretiert werden kann.
Genau, also wenn man sowas wirklich möglichst viele verstehen sollen, baut, dann vielleicht eben tatsächlich immer noch Text dazu.
Und dann lädt es ja auch schneller, wenn du keine Icons brauchst.
Ja, die sind ja per SVG geinlined. Geht doch schnell. Ah, okay. Wo man ja auch das D-Attribut jetzt animieren kann.
Habe ich gelesen. Wird ausgerollt. Ne? Gerade wo ich den Workaround implementiert habe, kommen die Arschkrampen um die Ecke und implementieren das einfach mal. Jetzt kann ich halt alles wieder zurückrollen.
Genau, und Add-Property kann man doch jetzt auch, kann man das auch animieren in Firefox? War das jetzt endlich drin?
Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Okay. MDN, Add-Property, das schneiden wir alles raus.
Ach Quatsch, wir lassen das drin. Ist auch nicht so wichtig.
Das ist sehr wichtig. Ich habe nächste Woche einen Talk über Neues aus der Webplattform auf der Java-Konferenz. Da muss man ja mit dem krassesten Kram um die Ecke kommen. Firefox Nightly. Naja, immerhin. Zurück zur Sprachenkrams.
Genau, ich hätte jetzt noch das Thema Kalender und Wochentage.
Ich würde aber ganz kurz noch einen letzten eben kurz noch einbauen zu dem ganzen technischen Sortierungen, Sprachen, Alphabet und Krams. Nämlich so, was ich gelernt habe, im Rahmen von Stochere in der Intel API rum und guck, was passiert, dass so unterschiedliche Alphabete gleiche Buchstaben unterschiedlich einsortieren. Also so ein bisschen wie beim Sprachselect, wo wir auch darüber nachgedacht haben, wo sortiert man es jetzt ein? Die Frage ist ja auch, wie sortiert man es? Wo ich halt eben gelernt habe, irgendwie so im deutschen Alphabet ist sowas wie das Ä einsortiert nach dem A. Aber im Schwedischen sind das halt extra Buchstaben, die ganz ans Ende des Alphabets einsortiert werden. Weswegen man da die Intel Collator API verwenden möchte, damit man darüber nicht nachdenken muss. ISO-Sprachcode rein. Und dann kann er einem da zurecht sortieren, so wie es eigentlich sein muss. Und man muss das alles nicht wissen.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Das habe ich nämlich noch nicht gewusst.
Das ist ganz großartig.
Du hast ja jetzt auch ein MacBook, gell?
Ja.
Hast du das, mit welchem Tastaturlayout hast du das denn?
Bei mir ist das so ganz, bei mir ist das ein bisschen spezieller. Ich bin ja von Windows umgestiegen und ich kriege ja die Krise, wenn ich meine Muscle Memory nicht benutzen kann. Mhm. Und darum habe ich mir so ein Software installiert, die mir das Keyboard auf Windows Deutsch remappt.
Okay. Wieso? Weil ich wollte gerade.
Was ist der Unterschied?
Ja, ich wollte gerade dazu sagen, ich bin ein großer Fan bei dem MacBook von dem, im Endeffekt, International English, obwohl es nicht das direkte UK-Layout ist. Ich glaube, das Dutch-niederländische Layout wäre ganz gut. Aber ich finde, das Deutsche, muss ich wirklich sagen, ist komplett ungeeignet eigentlich zum Programmieren. Du hast da ja noch nicht mal geschweifte oder eckige Klammern. aufgedruckt. Und ja, vielleicht
das
ist man
ich
jetzt
auch schlimm. Warum ist das auf der Tastatur nicht drauf?
Und wieso brauche ich einen Paragraphen? Ja, gut, auch egal, aber.
Und super. Es ist so gut, das von euch zu hören, von echten Apfeltaschen, weil ich wurde letztens während eines Livestreams genötigt, auf einem MacBook irgendwas vorzuprogrammieren. Ich bin so dermaßen gescheitert, aber jetzt weiß ich, es lag nicht an mir.
Nee, es ist das deutsche Keyboard-Layout ist furchtbar. Das Einzige, was gut ist, ist, dass die Enter-Taste auch normal gut ist. Ah. Weil ein US-Layout würde ich zum Beispiel auch niemals verwenden, weil das US-Layout hat eine kleine Enter-Taste und irgendwie sind die Einzigen, die das haben und das ist man dann überhaupt nicht gewohnt. Das heißt, das UK, gut, da ist ein Pfundzeichen drauf und das Hashtag macht man dann ein bisschen, Raute macht man dann ein bisschen anders. Niederländisch sehr gut zu empfehlen, weil bei denen sind alle Tasten, die du halt fürs Coding brauchst, ob das Double Quotes, Single Quotes, eckige Klammer, diese kleine, größer Zeichen, geschweifte Klammer, normale Klammern ist, selbst wenn man nicht auswendig weiß, wo die sind alle draufgedruckt und man kann sie alle finden und sie sind, mittlerweile habe ich auch verstanden, warum sehr viele Leute zum Beispiel mit Single Quotes implementieren oder warum Strichcode, warum nicht, weil das auf diesem Keyboard, auf dem guten, macht das alles viel mehr Sinn. Ich würde jetzt eigentlich auch keinen Double Quote mehr verwenden, sondern Single Quote, weil dafür muss ich nicht Shift drücken, während ich hier auf meinem deutschen Layout, wenn ich da mal eine Pipe schreiben will, muss ich Command Shift 7 drücken. Was für ein Aufwand. 3 Tasten für eine Pipe. Und die ist dann nicht mal draufgedruckt.
Ja, ich denke schon. Das muss ich mal ausprobieren.
Ich denke schon, weil das da, wo das Slash ist, und wenn ich das mit Command mache, kommt, glaube ich, eine Pipe raus.
Die MacBooks haben ein sehr anderes Tastenlayout als mein Gerät
anscheinend. Ja. Also das ist auch so das Einzige, warum konnten die sich nicht einigen? Aber gut.
Das ist ja interessant. Also sollte, okay. Aber das heißt, dann wäre also auch das niederländische Tastenlayout jetzt bei einem MacBook wahrscheinlich signifikant anders von das von einem normalen PC. Also kann ich mir niederländisch als Lifehack jetzt wahrscheinlich in die Haare schmieren.
Shep, was meinst du denn mit Windows-Tastatur? Wie schaut es denn bei der aus, wenn du jetzt das Windows-Layout per Software da drauf hast?
Dann werden halt bestimmte Tasten remapped. Das müsste ich mal selber gucken. Also
ich kann ja selber googeln.
Ja, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber also natürlich das Offensichtlichste ist, dass das Add-Zeichen eben bei Option Q ist, was ich glaube, das Option Q war. Ist immer so mit Muscle Memory, dann so, was drücke ich da eigentlich?
Wenn du jetzt mal ein anderes MacBook dann verwendest, dann schließt du ja die Software.
Genau, aber ich habe jetzt ja meine ganzen Windows-Maschinen nicht abgeschafft. Also ich brauche zum Beispiel meinen Windows-Laptop für bestimmte Software, die es für einen Mac nicht gibt. Da könnte ich jetzt Wine installieren und versuchen, irgendwelche Emulationen zu laufen zu lassen. Aber genau, also im Grunde ist das schon okay, dass ich noch meinen Windows-Laptop habe und zu dem kehre ich dann auch immer zurück. Und dann würde ich mich jetzt komplett auf das Mac-Keyboard eingrufen. Dann wäre ich halt bei der Windows-Maschine wieder völlig ständig da wie ein Ochs vom Berg. Genau, und da habe ich halt keine Lust zu.
Ich glaube, der einzige Nachteil bei Dutch oder auch dann UK Keyboard wäre, dass da kein Eurozeichen gibt, aber das googelt man dann einfach und kopiert man es und dann hat man es auch. Es gibt es bestimmt, nur kein Mensch weiß wo. Und wenn man da Ü draufschreiben will, da gibt es, glaube ich, 2 Methoden, irgendwie so Option UU oder sowas. Oder du drückst ein bisschen länger auf das U und dann drückst du die 2. Es funktioniert einfach. Doch, da ist sogar, auf dem Dutch ist sogar ein Euro drauf. Mensch, Dutch ist Keyboard, ist Top-Keyboard.
Ist das Beste. Okay.
Ist das Beste.
Cool.
Zurück zum Thema. Ich wollte vorhin noch mal eine Frage stellen zu Adresseingaben. Denn ich habe ja vorhin schon gemeint, First Name ist gar nicht so einfach teilweise oder Middle Names. Hast du da noch mehr Wissen drüber, was es zum Beispiel noch zu beachten gibt? Mir fällt da noch sowas ein wie, es gibt Validierungen bei manchen Formularen, dass der Nachname muss mindestens 3 Buchstaben haben. Ja, nee, es gibt halt sehr viele Nachnamen, auch die haben nur 2 Buchstaben. Hast du da noch mehr coole Infos?
Ja, habe ich. Also Nachname mit 2 Buchstaben kenne ich und glaube ich, kennst du sogar jemanden aus München, die bei Microsoft arbeitet, die als Nachnamen NG hat. Also die auch regelmäßig Spaß mit Formularen hat, weil irgendwelche Entwicklerinnen meinen, also hier, damit hier kein Schindluder getrieben wird mit unserem Eingabeformular, da machen wir mal so was. Also 3 Buchstaben müssen es mindestens sein, oder damit die Spam-Bots hier nicht die dauernd abschicken. Da machen wir mal 3 Buchstaben sind mindestens erforderlich. Und dann ist das erst valide und kann überhaupt erst abgeschickt und verarbeitet werden. Genau, das ist ein Problem. Dann auch generell solche Sachen wie First Name oder Vorname. Das sind so Konzepte, die wir vielleicht in unseren Kulturkreisen kennen, aber so am sichersten ist man, wenn man entweder sagt Given Name und Family Name, oder man löst es halt komplett auf. Also die Frage ist, also braucht man das wirklich, kann man, oder ist es nötig, dass man die Namensbestandteile trennt? Weil oft, finde ich, ist das ja gar nicht notwendig für die Dinge, die man macht.
Das also wäre halt so klassisches Engineering, dass man sich ein Problem ersparen kann. Nicht indem man eine Lösung dafür findet, wie trenne ich das jetzt, sondern indem man es sein lässt.
Ja.
Also, ne, das Problem vermeiden, statt eine Lösung zu bauen. Weil, also, keine Ahnung, Name ist halt echt einfach nur irgendwie so ein Bezeichner und den hast du halt einfach, also garantiert gibt es da irgendwelche Edge Cases. Du weißt es und du weißt halt, dass du nicht weißt, welche Edge Cases es alles gibt. Also machst du einfach ein Freitextfeld draus und alles andere ist halt einfach nur, die Aufforderung, bitteschön, möge der Ärger doch zu mir kommen, auf dass ich Workarounds stapeln möge. Also, ne, Namen. Irgendwie, gibt es einen Vornamen, gibt es einen Nachnamen? Wenn ja, in welcher Reihenfolge? Das ist ja irgendwie, keine Ahnung, bei Koreanisch, glaube ich, oder auch bei Japanisch teilweise irgendwie mal so rum. Ich weiß es gerade nicht genau. Dann, wie viele Namensbestandteile hast du? Irgendwie 4 Dinger und welcher davon ist irgendwie der relevante? Ist dann halt eine Frage. Manche haben dann vielleicht einfach auch nur einen Buchstaben als Namen, weil das halt ihr Künstlername ist, was weiß ich. So,
ja.
Das kannst du halt alles nicht vorhersehen. Das wird ja, wenn du groß genug bist, wird dich das irgendwann betreffen. Also machst du einfach ein Textfeld raus.
Genau.
Was ich übrigens bei Namen ganz großartig fände, wenn du mit irgendeinem räudigen Backend arbeitest, das mit seltsamen Buchstaben wie Umlauten nicht klarkommt, dann schreibst du halt bitte dabei, so wo ich das reintippe, wie du es gerne hättest. Und wenn du mich ein Ö tippen lässt, nur mal so als Beispiel, und das degeneriert in deinem Backend irgendwie zu was anderem, zu einem O, zu einem OE, hast du nicht gesehen, dann schreib mal dabei, zu was das degeneriert, damit ich hinterher beim Check-in der Person sagen kann, nach was sie in ihrem Computer suchen soll. Wenn ich das nicht weiß, kann ich ihr nicht sagen, nach was sie suchen soll.
Ja.
Nur mal so als Beispiel.
Voll smart.
Genau, aber noch cooler wäre natürlich, wenn dein System solche Probleme erst gar nicht hätte. Ne?
Ja, jetzt bleib aber realistisch.
Genau, ich habe euch auch, die können wir auch verlinken. Wir könnten hier die, es gibt so eine Liste an Namen, die es halt wirklich gibt, die halt sehr, sehr abgefahren sind. Da ist zum Beispiel auch eine Person dabei, deren offizieller Name lautet Sai. Mehr hat er, also, oder mehr hat die Person gar nicht als Namen. Genau, und der sprengt halt jedes System oder sie sprengt jedes System. Genau, dann gibt es natürlich auch das gleiche Problem nochmal bei Straßen. Also, dass man da irgendwelche Längenbegrenzungen drauf hat oder warum muss die Hausnummer halt in einem eigenen Feld und erforderlich sein? Was ist, wenn es sowas gar nicht gibt? Genau, was die Längenbegrenzung angeht, also ich hatte mal geguckt, in Dingolfingen gibt es den längsten Straßennamen in Deutschland, das ist Bischöflich-Geistlicher Rat Josef-Zinnbauer Straße. Wenn du da wohnst, dann kriegst du natürlich auch übelste Probleme.
Ja.
Genau, und die längste Straße in Europa heißt, kann ich nicht sagen, aber die weiß ich nicht, wie viel Zeichen hat die? Ich muss mal kurz.
Kannst du nicht sagen? Also darfst du nicht sagen oder kann man nicht aussprechen?
Kann ich
nicht
aussprechen. Ist wahrscheinlich irgendwie walisisch oder sowas.
Nee, das ist in Bosnien-Herzegowina.
Noch schlimmer.
Aleja, Alije, IZ Begovica, Prvik, Prečjenica, Prečjednistva, Republika Bosna i Herzegowina. So heißt
es. Das war bestimmt falsch, aber 1000-mal besser als alles, was ich hinbekommen hätte.
Ja, sehr gut.
Ja, hatte genau den gleichen Gedanken.
Klang einigermaßen okay, ne?
Ja, also, aber ich meine, ne, mein Walisisch nicht ohne Grund, da ist ja irgendwie so der längste Ortsname irgendwo da vertreten. Das heißt, eine Längenbegrenzung für so lang könnte eine Stadt heißen, ist halt auch nicht besonders schlau.
Ja.
Ja. Und speziell jetzt hier so zu diesem Punkt bezüglich Hausnummer, Straßenschema, das ist ja irgendwie, keine Ahnung, in Tokio nicht gibt oder sowas alles. Aber ist das nicht so, dass das sogar in Mannheim irgendwie einen Stadtteil gibt, so die Quadrate, wo das auch mehr so eine Art Koordinatensystem ist?
Oh, das ist auch interessant. Nee, das wusste ich nicht. Also Japan, das wäre jetzt quasi das, was ich da jetzt gleich noch als Beispiel genannt hätte.
Ja.
Genau, das mit Mannheim weiß ich nicht. Gucke ich mir mal an.
Da gibt's die Quadrate und da kannst du, glaube ich, ja, da hast du halt auch keine traditionellen Straßennamen, wenn ich mich recht erinnere, sondern dann heißt das da wirklich irgendwie so D7 hast du nicht gesehen. Und das ist dann halt eben sehr lustig, wenn du halt eben auf Google Maps und Apple Maps und Konsorten guckst, wie sie das alles unterschiedlich lösen. Genau, da sind die Quadrate. Ja, genau. Da behauptet das jetzt hier, dass der Straßenname wäre jetzt irgendwie Q2, aber beschreibt halt einfach so im Koordinatensystem, wenn ich mich nicht täusche, ich bin nicht von da, halt eben diesen Block gleichsam.
Mhm.
Das geht halt in das entsprechende Schema auch nicht rein. Also kein Grund nach Japan zu reisen für Adressverwirrung. Mach halt ein Textfeld raus, findest du schon in Mannheim. Den besten Grund dafür.
Genau, also das ist halt auch wirklich so, mach eine Text-Area. Also manchmal gibt es eben Anforderungen, einfach weil dein System an die Schufa angebunden werden muss oder sowas. Die erwarten dann eben diese ganzen einzelnen Datumsangaben aufgeteilt. Aber im Grunde ärgerst du deine Besucherinnen einfach nur, wenn du solche künstlichen, sagen wir mal, Erfordernisse dann erschaffst.
Okay, also nicht irgendwie an irgendwelche heutigen Backend-Systeme angebunden sein. Die kriegen dann vielleicht ein Ö hin, aber die kriegen deine Adresse nicht hin, wenn du nach Mannheim umziehst.
Genau.
Ziemlich schwach das alles.
Genau, und dann gibt's also du hast ja auch, du hast jetzt Mannheim erwähnt, dass solche Quadrate oder so Blöcke hat. So in der Art ist es ja in Japan auch, wie du ja auch schon angedeutet hast. Und wenn du jetzt, wenn du nach Costa Rica gehst, dann ist es so, die Adressen dort lauten 50 Meter östlich der grünen Palme. Oder der nächste Supermarkt ist dann 150 Meter südlich der Bank. Genau, da hast du also noch nicht mal irgendwelche Straßennamen oder Quadrate oder also das gibt's halt dann einfach gar nicht mehr da.
Gar nicht? Auch nicht irgendwie mitten im Hauptstadtdistrikt und alles? Also weil ich weiß, dass du irgendwie auf Island an so einem Bauernhof was zugestellt bekommst, wenn du auf den Umschlag draufmalst, wie man da hinkommt. Ich weiß, dass das funktioniert, aber dass das sozusagen
also du, der Modus
operandi in Costa Rica ist mir jetzt neu.
Genau, also die haben das wohl versucht irgendwie zu etablieren. So ein System, aber die Anwohner haben das halt einfach weiter gemacht, wie sie es halt gewohnt waren.
Sehr schön.
Genau, das Lustige ist halt, dass dann so eine Palme, dass die auch theoretisch gar nicht mehr existieren muss. Und die wissen halt trotzdem, dass diese Adresse da ist, und die wissen dann, dass halt da früher diese Palme stand. Und darum wissen die, wo die hin müssen. Genau.
Faszinierend.
Ja, und hier gibt es auf jeden Fall noch einiges mehr. Und wir könnten überlegen, ob wir da auch wieder einen Zweiteiler draus machen. Und beim nächsten Mal die anderen Themen weiter durchackern.
Das klingt nach einer guten Idee. Vor allen Dingen können bis dahin die werten Hörerinnen und Hörer uns ja vielleicht zukommen lassen, was sie so alles an Internationalisierungsfails so hatten. Und dann flechten wir das ein. Zum Release dieser Folge ist es ja nicht so weit. Das könnte sich tatsächlich zeitlich ganz gut ausgehen.
Genau, also jetzt kommen uns erstmal noch ein paar andere Themen dazwischen. Das heißt, wir können den zweiten Teil nicht unmittelbar nachschieben oder schieben wir den unmittelbar nach. Machen müssen
wir nachschieben? Wir können ihn ja relativ bald aufnehmen, so nach Release-Schedule. Ich weiß halt nicht, wann wir ihn dann tatsächlich veröffentlichen können.
Ja.
Aber wie gesagt, Hörerinnen und Hörer, wenn ihr sozusagen mal euer Feedback unmittelbar in einer der kommenden Folgen hören wollt, das ist jetzt die Chance, weil selten war eine Aufnahme so nah am Release-Datum wie diese hier.
Und weißt du was? Wir könnten richtig krass sein. Und wer möchte, kann sogar eine kurze Audioaufnahme schicken und dann versuchen, fragen wir die Sabine, ob sie die da reinschneiden kann.
Wow.
An die entsprechende Stelle. Das wäre doch cool, oder?
Ja. Das wäre.
Wer möchte, wer sich traut.
Genau. Das ist dann schon fast wie Air-Chat.
Ich wollte es gerade sagen. Ich
das ist ein Air-Podcast. Also ich wollte noch mal jetzt zusammenfassen. Wir haben ja so ein bisschen generell Lokalisation besprochen. So, Shep, du meintest ISO-Kürzel, Flaggen und so Sprachauswahl generell. Und dann gibt es so Besonderheiten wie so Ländercodes können JP sein, Sprachcodes aber dann JA für Japan.
Genau, die können voneinander abweichen.
Dann haben wir über Formulare geschrieben und gesprochen und Namen und auch so Adressformulare. Was würde uns denn in, ich weiß gar nicht, ob Zweiteiler jetzt dann so reicht. Ich lasse das mal einfach offen. Was würden wir denn noch erwarten können von dir die nächsten Episoden
ja,
über dieses Thema?
Also ich hatte ja schon vorhin angedeutet, dass eben Kalender und also
ach ja. Kalender.
Genau, Uhrzeiten, dann gibt es auch natürlich
und Währungen.
Schöne
und Komma oder Komma, ich bin aufgeregt.
Zeit, Zeitzonen. genau, dann haben wir noch irgendwie so sowas wie Telefonnummern, Währungen und halt generelle kulturelle Themen. Also kulturelle Fuck-ups, die man einfach begehen kann, unwissend.
Oh ja. Ich kann aber
gar nicht
sagen.
So die Implikationen von so wirklich Right-to-Left-Webdesign ja auch gesprochen. Also ich meine, du kannst ja die Textflussrichtung umdrehen, aber was machst du mit dem Layout, den grafischen Elementen da drin? Musst du jetzt irgendwie auch die Icons flippen? Das würde mich ja interessieren.
Würde mich auch interessieren. Genau, kann ich dir direkt nichts zu sagen.
Noch nicht. Bis dahin
noch nicht. Ich werde das recherchieren, natürlich, so. Klar. Sehr gut. Ja, genau, also gibt's noch ein paar Sachen.
Aber ich habe noch mein Lieblingsfail jetzt hier zum Ende. Und zwar, dass ich schon gerne Webseiten auf Englisch habe, weil mir dann sonst die deutschen Übersetzungen halt nicht passend genug sind oder nicht praktisch genug. Und dann zum Beispiel auf MyFitnessPal, wo man so Kalorien und sowas tracken kann, hatte ich immer ein großes Problem mit Kommastellen, weil ich wollte sagen, ich habe 0,5 Brote gegessen oder Brotscheibe. Mhm. Und es wurde dann, weil Komma, war dann ignoriert, weil Komma in dem Sinne keine Bedeutung hätte. Ich hätte einen Punkt schreiben müssen oder sowas. Oder andersrum, ich bin jetzt auch verwirrt. Aber auf jeden Fall habe ich dann 50 Brote gegessen anstatt ein halbes. Schon oft, ich habe so oft 50 Brote gegessen.
Ja, Zahlen formatieren oder Anführungszeichen sind ja auch so ein Ding. Also wenn man eine gute Übersetzung macht, dann muss man ja auch die richtigen Anführungszeichen.
Ich habe auch dran gedacht, Spanisch hat, glaube ich, auch oft so ein umgedrehtes Fragezeichen am Anfang des Satzes, um eine Frage einzuleiten. Und ich glaube, einer der größten Fuck-ups in der Geschichte ist ja diese berühmte Story von der NASA. Die einen haben mit dem Metrischen gerechnet, die anderen mit dem anderen Ding. Und dann ist halt leider diese Rakete, ich glaube, einfach in den Mars so reingeflogen, anstatt nur so leicht dahin. War teuer. Ist jetzt so gewesen, war ein bisschen teuer. Wir haben gelernt, Kommunikation ist wichtig.
Ja, haben wir gelernt, weil das seither nicht passiert ist.
Jetzt vielleicht, ja.
Also ich meine, den beteiligten Personen passiert das sicherlich nicht nochmal. Die Frage ist, wie nachhaltig sowas in die kollektive Hirnrinde einsickert.
Gerade ich freue mich dann auch, wenn wir nochmal über nicht nur Kalender, sondern auch über Datum spricht, weil das ist auch was mich kirre gemacht hat bei der Übersetzung Datumsformate.
Ja.
Das klingt gar nicht so kompliziert, weil es klingt wie Sprachen, aber das von der UX her dann wirklich so zu machen, wie die User das vielleicht wirklich erwarten, weil es gibt dann Inputfelder, da erwartet man vielleicht in der Art und Weise, aber dann wird es wieder wohin geschrieben. Wahnsinn, das kann unfassbar kompliziert und verwirrend werden, gerade wenn irgendjemand denkt, man muss mit dem Monat beginnen statt mit dem Tag.
Ja. Genau. Ja, also am besten ist es, wenn man einfach nur Seiten für den eigenen lokalen Markt macht und dann ist man
fein raus. Ich dachte, du sagst am besten einfach nur der Unix-Timestamp.
Ja, das wäre auch möglich.
War das der Endgong?
Das war der Endgong, ja, würde ich sagen.
Und ich dachte, ich halte einfach die Klappe und wir schneiden das elegant raus.
Wieso?
Das geht jetzt in die große Pause. Das ist ja perfekt. Also Leute, es geht in die große Pause.
Ja.
Wir hören wahrscheinlich vielleicht, je nachdem, wie wir es jetzt organisieren, wir haben tatsächlich schon ganz tolle Gäste jetzt wieder auf geplant für die nächsten Episoden und freuen uns sehr auf die. Das heißt, irgendwann geht's weiter hier mit Teil 2 von der Lokalisation. Wir freuen uns schon ganz doll. Shep, dir vielen, vielen, vielen Dank für auch diese schöne Vorbereitung. Und dann freuen wir uns auf das nächste Mal.
So machen
wir das. Vielen Dank fürs Zuhören. Und
bis bald. Demnächst.